Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Die Uni Gießen ist im Moment zumindest virtuell von der Außenwelt abgeschnitten. Aber wer steckt dahinter? An Deutschlands Grundschulen soll es in wenigen Jahren Nachmittagsbetreuung für alle geben. Aber was wird das kosten? Und warum Gewalt gegen Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern an französischen Gymnasien und Hochschulen ein brennendes Thema ist? Antworten auf diese und noch mehr Fragen gibt es heute bei Campus und Karriere mit Lena Sterz. Hallo! Leben ohne Internet. Können Sie sich das noch vorstellen? An der Uni Gießen müssen die Angestellten, Lehrenden und Studierenden das gerade tun. Seit gestern Abend ist die zweitgrößte hessische Universität in Gießen vom Internet abgehängt. Auch der Mailverkehr funktioniert aktuell nicht mehr. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main die Ermittlungen übernommen. Sie gehen einem möglichen Hackerangriff nach. Unser Korrespondent in Hessen, Ludger Fittgau, beobachtet die Lage für uns. Herr Fittgau, wie sieht das Leben ohne Internet an der Uni Gießen im Moment aus?
Ja, eingeschränkt, Frau Sterz, das muss man ganz klar sagen. Mhm. Das Studentenwerk hat zwar noch gekocht jetzt für die Mensa und die Bistros, aber die Informationen, was man wo essen kann, das konnte man nicht mehr weiterleiten, weil das entsprechende Speisenleitsystem auch online stattfindet und das funktioniert nicht mehr. Das heißt also, man muss sich jetzt wirklich wieder analog informieren, wo man noch was zu essen kriegt. Die Bücher in der Bibliothek kann man nicht mehr online ausleihen oder zurückgeben. Man muss dort vorbeigehen. Also plötzlich ist das analoge Leben wieder zurückgekehrt an die Uni in Gießen und das betrifft 28.000 Studierende und eben auch Verwaltungsangestellte. Die Verwaltung ist komplett lahmgelegt. Der Lehrbetrieb allerdings findet statt. Der Lehr- und Forschungsbetrieb soll planmäßig fortgeführt werden.
Von dem Ausfall ist ja nicht nur die Universität selbst betroffen, sondern auch das große Uniklinikum in Gießen. Gibt es da Probleme mit der Patientenversorgung?
Bisher, so heißt es nicht. Das ist wirklich natürlich wichtig, dass der Betrieb dort weitergeht. Auch die Patientendaten sollen nicht gefährdet gewesen sein, wobei die Uni jetzt auf einer Not-Homepage, die gerade online gegangen ist, mitteilt, man weiß eben noch nicht, was da passiert ist. Man hat einen Verdacht auf einen Cyberangriff, man hat Strafanzeige gestellt und Sie haben schon gesagt, die Staatsanwaltschaft Frankfurt, die sehr erfahren ist mit Online-Kriminalität, die haben so eine Spezialeinheit zur Bekämpfung der Internetkriminalität, hat die Ermittlungen übernommen. Und auch das Landeskriminalamt hat sich eingeschaltet. Aber man weiß eben bis jetzt noch nicht, wer dahinter steckt.
Aber man geht ja davon aus, dass es sich um einen Hackerangriff handelt. Warum geht man davon aus?
Ja, das ist offenbar jetzt, da hat man Anhaltspunkte. Wegen der laufenden Ermittlungen teilt die Uni jetzt mit, kann man derzeit dazu keine Angaben machen. Aber natürlich, man muss sagen, es gibt in der Vergangenheit sehr viele Angriffe auf Universitäten, gerade Universitäten, die interessante Forschungsbereiche haben. Jetzt ist zwar die Uni Gießen keine technische Universität, technische Universitäten sind besonders gefährdet, aber sie haben eben wichtige Forschungsbereiche in der Chemie, in der Biotechnologie. Da sind eben auch interessante neue Entwicklungen, wie zum Beispiel der Umgang mit Insekten, was kann man auch von Insekten lernen? Das sind interessante Informationen, die fremde Mächte eben auch gerne abgreifen, das weiß man. Also man kann von einer sogenannten Forschungsspionage sprechen, so parallel zur Industriespionage. Und da möchte man eben auch sowas abgreifen wie unveröffentlichte Doktorarbeiten oder sowas. Das weiß man in der Vergangenheit. Zum Beispiel lassen auch bestimmte Professoren hier in Hessen Menschen aus bestimmten Ländern, zum Beispiel China, nicht gerne in ihre Forschungseinheiten, weil man nicht sicher sein kann, ob die Ergebnisse dort abgegriffen werden.
Sie sprachen gerade von fremden Mächten, die da in Verdacht geraten. Kann man denn sagen, von wem diese Hackerangriffe häufig ausgehen?
Man weiß aus den letzten Jahren, dass bestimmte Spuren beispielsweise in den Iran führen. Das betrifft deutsche Universitäten, wo es Hackerangriffe gab, noch vor einiger Zeit 23 deutsche Unis, aber auch amerikanische Universitäten sollen aus dem Iran angegriffen sein. Ob da jetzt die Regierung hintersteht oder wer genau, kann man schlecht sagen. Aber es gibt tagtäglich solche Hackerangriffe und gerade vor wenigen Tagen ist erst ein nationales Forschungszentrum für Cybersicherheit in Darmstadt eröffnet worden von Frau Karliczek, der Bundesbildungsministerin. Und da hat der Leiter dieses Forschungszentrums gesagt, dass der wirtschaftliche Schaden dieser Hackerangriffe in Deutschland 102 Milliarden Euro jährlich sind und dass die Bedrohung sehr massiv ist. Und es dauert oft ein Jahr, bis die Normalität eintritt. Also beispielsweise in Gießen wird es möglicherweise lange dauern, bis dann wieder alles normal läuft.
Auch wenn die Mensa weiterhin Essen anbietet an der Uni Gießen, das Leben der Studierenden und Angestellten wird voraussichtlich noch längere Zeit betroffen sein. Seit gestern Abend gibt es dort kein Internet mehr, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Wahrscheinlich ist es die Folge eines Hackerangriffs und unser Korrespondent Ludger Fittgau hatte die neuesten Erkenntnisse für uns. Vielen Dank. Ludger Fittgau hat sich schon verabschiedet. An der Uni Gießen studieren 28.000 Menschen. Wenn es keine Zulassungsbeschränkungen gäbe, wären es wohl doch deutlich mehr. Die Hochschulrektorenkonferenz hat jetzt eine Übersicht darüber veröffentlicht, wie viele Studiengänge zulassungsbeschränkt sind. Christian Avital berichtet.
Stadtstaaten wie Hamburg, Berlin oder Bremen haben zum laufenden Wintersemester vergleichsweise viele Fächer mit Numerus Clausus belegt, also eine beschränkte Anzahl an Plätzen für bestimmte Studiengänge. Fast 2 von 3 Fächern sind dort zulassungsbeschränkt. Dazu gehören unter anderem Studiengänge wie Jura und BWL, aber auch gesellschafts- und sozialwissenschaftliche Fächer. Fast überall in Deutschland ohne Zulassungsbeschränkung sind die Sprach- und Kulturwissenschaften. 5 Bundesländer haben zum Wintersemester die wenigsten Fächer mit einem NC ausgewiesen. Unter anderem in Thüringen, Rheinland-Pfalz und Hessen ist nicht einmal einer von 3 Studiengängen zulassungsbeschränkt. Der Bericht der Hochschulrektorenkonferenz in Bonn zeigt außerdem, dass an Fachhochschulen deutlich mehr Studienfächer mit einem Numerus Clausus belegt sind als an Universitäten. Auch die Bachelorstudiengänge sind öfter zulassungsbeschränkt als Masterstudiengänge. Zum Wintersemester haben mehr als 500.000 Menschen in Deutschland ein Studium neu begonnen.
Von der Uni wechseln wir jetzt an die Grundschule. Hier soll es spätestens in 6 Jahren für alle Kinder, die möchten, eine Möglichkeit geben, den ganzen Tag in der Schule zu bleiben und nicht nur bis mittags, wie es aktuell oft der Fall ist. Das wird eine Menge Geld kosten, so viel ist sicher, aber wie viel, das kann man aktuell nur schätzen. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung probiert das jetzt und darüber habe ich mit Dirk Zorn von der Bertelsmann Stiftung gesprochen. Ich habe ihn gefragt, wie viel seinen Berechnungen zufolge der Ausbau der Ganztagsschulen kosten wird.
Nach unseren Berechnungen kommen auf Bund, Länder und Gemeinden hier Kosten für das Personal von 5,3 Milliarden Euro pro Jahr zu, ab dem Jahr 2025, wenn der Rechtsanspruch dann greifen soll.
Ja, Sie haben in der Studie vor allem berechnet, wie viel es kosten wird, dass Kinder an 5 Tagen die Woche 8 Stunden lang betreut sind. Aber an vielen Schulen gleicht die Betreuung und auch die räumliche Ausstattung, die es dort gibt, immer noch eher einer Aufbewahrung als einem Bildungsangebot. Meinen Sie, dass es erstmal wünschenswert ist, dass Grundschulkinder nachmittags überhaupt betreut werden?
Also es geht tatsächlich um weit mehr als Betreuung. Es geht vor allem um die Sicherung der künftigen Teilhabechancen für Kinder und Jugendliche. Wir alle stehen ja noch unter dem Eindruck der PISA-Ergebnisse, die letzte Woche veröffentlicht wurden, die einmal mehr gezeigt haben, dass wir drohen, ein gutes Fünftel aller Kinder dauerhaft zu verlieren, wenn es uns nicht gelingt, schon ganz früh, und das heißt insbesondere auch in der Grundschulzeit, hier wesentliche Grundlagen zu legen, etwa im Bereich der Lesekompetenz. Genau darauf kommt es an, jetzt beim Ausbau guter ganztägiger Angebote in der Grundschule, dass hier auch Chancen genutzt werden für die individuelle Förderung von Kindern, für Maßnahmen zur systematischen Leseförderung etwa.
Ja, und meinen Sie, da reicht es, wenn man die Öffnungszeiten sozusagen möglichst an 5 Tagen die Woche 8 Stunden hat und dann jemand dort ist?
Nein, es geht natürlich um das pädagogische Konzept, mit dem das verbunden ist. Auch Ergebnisse aus der Begleitforschung zum Ausbau der Ganztagsschulen haben ja gerade noch mal gezeigt vor einigen Wochen, dass es durchaus wirksame Maßnahmen geben kann, die die Lernleistungen von Schülerinnen und Schülern steigern. Es kommt darauf an, dass diese Angebote fachlich fundiert sind und von hoher Qualität. Das hängt vor allem daran, dass gutes Personal den ganzen Tag über eingesetzt ist. Wir brauchen hier qualifizierte Pädagoginnen und Pädagogen. Das sind natürlich neben Sozialpädagogen, Erzieherinnen, vor allem auch Lehrkräfte, die sich über den Einsatz im Unterricht auch den ganzen Tag über engagieren müssen und auch über den eigentlichen Unterricht hinaus solche Lernangebote unterbreiten müssen.
Das heißt, Sie gehen davon aus, dass zusätzlich zu den aktuellen Berechnungen, wie viele Grundschullehrer fehlen werden, da eher noch potenziell welche dazukommen könnten und der Lehrermangel sich noch verschärfen könnte?
Die KMK hat in der Tat letzte Woche ja eine aktualisierte Lehrerbedarfsprognose vorgelegt. Aus den dort vorgelegten Angaben kann man leider nicht entnehmen, inwieweit da schon Annahmen eingeflossen sind zum Ausbau ganztägiger Angebote in der Grundschule. Meine erste Einschätzung ist, dass da nicht sehr viel Ganztag drinstecken kann in diesen Zahlen. Die Zahlen der KMK gehen von einem Überangebot an Grundschullehrkräften von etwa 18.000 für die Jahre 2025 bis 2030 aus. Für einen qualitätsvollen Ausbau von Ganztagsangeboten in der zweiten Hälfte des nächsten Jahrzehnts ist das eine gute Nachricht, weil das bedeutet, dass hier tatsächlich Grundschullehrkräfte verfügbar wären, die man auch für Aktivitäten und Lernangebote außerhalb des eigentlichen Kernunterrichts einsetzen könnte.
Mhm. Vielen Dank, Herr Zorn.
Sehr gerne. Herzlichen Dank für Ihr Interesse.
Dirk Zorn kümmert sich bei der Bertelsmann Stiftung um das Thema Schule und er hat berechnet, wie viel der Ausbau der Ganztagsschulen voraussichtlich kosten wird. Er rechnet mit 5,3 Milliarden Euro. Viele hoffen, dass der Ausbau der Ganztagsschulen in 10, 15 Jahren dann die Auswirkung hat, dass mehr Jugendliche aus bildungsfernen Schichten einen guten Schulabschluss schaffen und damit auch die Chance auf ein Stipendium haben. Es gibt ja eine Reihe von parteinahen Stiftungen, die Stipendien vergeben, aber auch ein katholisches und ein evangelisches Studienwerk, die das machen und auch ein jüdisches und ein muslimisches. Das dürfte sich noch nicht überall herumgesprochen haben. Anfang des Jahres haben diese beiden Studienstiftungen dann auch noch einen gemeinsamen Think Tank gegründet. Der hat sich gestern in Berlin getroffen. Claudia van Laak hat mit Initiatoren und Mitgliedern gesprochen und gemerkt, dass die Unterschiede zwischen jüdischen und muslimischen Ansichten nicht immer so groß sind, wie man vielleicht denkt. Das fängt bei manchen Worten an.
Das hebräische Wort Karov bedeutet so viel wie Nähe, Annäherung. Das arabische Wort Karib das gleiche. Karov Karib heißt deshalb der jüdisch-muslimische Think Tank. Annähern wollen sich beide Seiten, in die Gesellschaft hineinwirken, aber auch in die jeweiligen Glaubensgemeinschaften.
Einer der Gründe, die mich dazu bewegt hat, hier mitzuwirken in irgendeiner Form, ist die aktuelle politische Lage in Deutschland. Das muss ich ganz klar sagen.
Dass man einfach mal sich ohne einen Erwartungsdruck, jedenfalls ohne einen großgesellschaftlichen Erwartungsdruck, erstmal zusammensetzen kann und Vertrauen bilden kann.
Es ist wichtig, dass wir uns als Person kennenlernen können und dass wir uns persönlich auch einfach öffnen können und Freundschaften einfach entwickeln können.
Gegenpositionen einfach auch sichtbar machen.
Wünsche und Motivationen der Mitglieder des jüdisch-muslimischen Thinktanks. Durch persönliche Begegnungen Vertrauen schaffen und auf dieser Basis auch gegenseitige Vorurteile abbauen. In der Öffentlichkeit sei nur die Rede von muslimischem Antisemitismus, sagt zum Beispiel Rebecca Rogowski. Sie studiert Judaistik und Literaturwissenschaften an der Freien Universität Berlin.
Ich selber im Gespräch mit anderen Jüdinnen höre oft extrem rassistische Sachen über Muslime und Muslime und möchte halt auch dagegen etwas tun, dass wir nicht nur was für die Gesellschaft machen, was man oft die Mehrheitsgesellschaft nennt, sondern auch innerhalb unserer Communities was verändern.
Dass die beiden Studienwerke sich zusammentun und einen gemeinsamen Think Tank bilden, hat auch mit einer von ihnen empfundenen Bedrohung von außen zu tun. Unsere Räume werden mit jeder Landtagswahl stärker verengt, sagt Jo Frank. Der Geschäftsführer des jüdischen Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerks meint damit die zunehmenden Wahlerfolge der AfD und die damit einhergehenden gesellschaftlichen Veränderungen.
In Anbetracht dieser Entwicklung geht es uns als jüdisches Begabtenförderwerk und als muslimisches Begabtenförderwerk darum, diese Räume, die wir bereits haben, zu behaupten und gleichzeitig miteinander, aber auch mit anderen Partnerinnen darum, neue Räume für uns zu eröffnen.
Es macht uns Sorge, große Sorge, also was die gesamtgesellschaftliche Entwicklung angeht, was den Diskurs, die Verschärfung des Diskurses angeht. Und das spüren wir auch unter unseren Stipendiaten.
Ergänzt Hakan Tosuna, Geschäftsführer des muslimischen Avicenna-Studienwerks. Beide machen sich Sorgen, die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung könne demnächst ein Studienwerk gründen und politisch, rechts- und nationalistisch eingestellte Begabte fördern.
Dass eine parteinahe Stiftung, die eben antisemitisch ist, antimuslimisch ist, das ist nicht das Deutschland, das ist nicht die Gesellschaft, wie wir sie uns vorstellen.
Die Sorgen der jüdischen und auch der muslimischen Begabtenförderung über eine mögliche AfD-nahe Studienstiftung sind auch deshalb so groß, weil die beiden Geschäftsführer der Studienwerke wissen, welche Bedeutung eine solche Institution haben kann. Die Stipendiaten bilden Netzwerke. Nach ihrem Studium machen sie oft Karriere, bekommen einflussreiche Jobs. Die Studienwerke mit ihren aktuellen und früheren Stipendiaten sind intellektuelle Zentren in ihren jeweiligen Communities, sagt Jo Frank, der Geschäftsführer des jüdischen Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerks. Für ein AfD-nahes Studienwerk bedeutet dies:
Man schafft also eine Struktur, die jahrzehntelang wirkt. Es bedeutet eben doch, dass man ganz klar sagen muss, hier wird dann mit der Möglichkeit eines AfD-nahen Begabtenförderungswerk nationalistisches Gedankengut in Deutschland auf Jahrzehnte gesichert, finanziert von Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern.
Momentan erhält die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung kein Geld vom Bund. Dies dürfte sich spätestens nach der nächsten Bundestagswahl ändern. Und dann dürfte die AfD auch ein Studienwerk gründen, um politisch rechts eingestellte Begabte zu fördern.
Claudia van Laak berichtete über den jüdisch-muslimischen Think Tank Karof Karib.
Campus und Karriere. International.
Vor gut 2 Jahren startete die MeToo-Bewegung. Sie weckte in vielen Ländern Bewusstsein für sexuelle und sexistische Gewalt, speziell gegen Frauen. Und nicht nur in der arabischen Welt oder in Lateinamerika kommen dadurch Frauen immer wieder zu Tode. Auch bei uns in Westeuropa passiert das regelmäßig. Statistisch gesehen wird in Deutschland fast jeden 2. Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet. In Frankreich sind die Zahlen sogar noch ein bisschen höher. Gestern wurde bei Kundgebungen zum internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen in mehreren französischen Städten der Opfer gedacht. Unter den Demonstrantinnen war erstaunlich viele junge Frauen. Partnerschaftsgewalt ist auch an Gymnasien und Hochschulen ein brennendes Thema. Susanne Krause berichtet.
In einem Hörsaal der Universität Paris 8 am nördlichen Stadtrand haben sich rund 40 Personen eingefunden. Studentinnen, Dozentinnen, ein junger Mann. Sie haben gerade ein Kollektiv gegründet, um gegen sexistische und sexuelle Gewalt auf ihrem Campus vorzugehen. Aus gutem Grund, sagt Marie-Lie Breuil. Die 21-Jährige studiert Politikwissenschaft. Vor 2 Jahren gab es auf dem Campus zahllose Fälle sexistischer und sexueller Gewalt. Opfer waren ebenso Studentinnen wie auch Dozentinnen. Und vor einigen Monaten wurde eine hiesige Kommilitonin von ihrem Freund ermordet. Sie steht auf der Liste der diesjährigen Femizidopfer. Marie-Lie Breuil gehört zur lokalen Sektion des 2017 entstandenen feministischen Kollektivs, das kürzlich die Großkundgebung in Paris organisierte. Das nennt sich Nous Tout, all wir Frauen. Sexistische und sexuelle oder auch Partnerschaftsgewalt betrifft uns alle, selbst junge Frauen. Einem jungen Mädchen kann es schwerfallen, aufzudecken, dass ihr Freund gewalttätig wird. Sei es, dass er krankhaft eifersüchtig ist, dass er sexistische Bemerkungen macht oder ihr Geschlechtsverkehr aufzwingt. Von solchen Erlebnissen hörte Marie-Lie Breuil schon im Gymnasium unzählige Male von Freundinnen. Sie zitiert eine französische Erhebung von 2012. Da gaben 65% der Teilnehmerinnen in der Altersgruppe 18 bis 25 Jahre an, Zielscheibe sexueller und sexistischer Gewalt gewesen zu sein. Als eine enge Freundin ihr eines Tages anvertraute, vergewaltigt worden zu sein, war Marie-Lie Breuil zuerst schockiert und fassungslos. Dann wurde sie immer wütender.
En tout cas, en France, c'est une société qui accepte en fait ces violences.
Bislang wird diese Gewalt von der Gesellschaft einfach so hingenommen. Sie gehört zu den hiesigen Sitten seit Jahrhunderten. Was mich vor allem auf die Palme treibt, ist, dass Partnerschaftsgewalt als Privatsache gilt, als internes Beziehungsproblem. Um solche Gewalt auszumerzen, müssen wir dafür sorgen, das Thema zu einem öffentlichen Anliegen zu machen. Dafür hat das feministische Kollektiv Nutut lokale Sektionen an allen Oberschulen und Universitäten im Pariser Großraum aufgebaut, mit 1000 Aktivisten, nun eher Aktivistinnen. Dazu zählt auch Prune Richard, 16 Jahre alt, Schülerin am Pariser Nobelgymnasium. Montaigne. Wir bekleben Mauern in der Stadt mit Stickern mit feministischen Sprüchen. Wir besprühen Bürgersteige mit unserem Slogan: Die Straße gehört auch uns Frauen. Jetzt aber hockt Prune mit zwei Freundinnen neben der Bühne im vollbesetzten Theatersaal des Lycée Montaigne. Auf der Bühne präsentieren der Bildungsminister und die Staatssekretärin für Gleichstellungspolitik neue Maßnahmen gegen sexistische und häusliche Gewalt. Zum Beispiel Schulungen für das Lehr- und sonstige Personal, um im Klassenzimmer Opfer identifizieren und an Experten verweisen zu können. Neues pädagogisches Unterrichtsmaterial zum Thema. Der Bildungsminister gibt vor, das französische Schulwesen solle aktiv werden gegen sexistische und häusliche Gewalt. Dabei sie aufzudecken, vor allem aber ihr mit einer effizienteren Gleichstellungspolitik vorzubeugen. Prune Richard bleibt skeptisch, ihr ist das alles nicht konkret genug. Die 16-jährige Aktivistin meint, es braucht politisch mehr Druck. Sie stimmt einen Nutut-Slogan an. Wir sind stark, wir sind stolz, radikale Feministinnen in Wut.
Et féministe et radicale et en colère.
Deutschlandfunk. Campus und Karriere.